Ich liebe eine Stelle, heute geht es ja auch ein bisschen um Esra später, eine Bibelstelle, wo der Esra auf dem Podest steigt, das gebaut worden ist, war ein bisschen höher und das ganze Volk sich niedersetzt oder sie saßen, haben sich versammelt und stehen auf, als er einfach Gottes Wort vorliest. Genau, das ist heute nicht ganz so feierlich und trotzdem geht es um Gottes Wort und ich bitte schon mal um Entschuldigung, wenn meine Stimme zwischendrin mal ein bisschen einen Huster braucht. Aber ich glaube, das passt. Der Einstieg passt eh super, dass die Kinder noch da sind, wenn heute kein Kigo ist. Gott hat das schon geführt. Kinder, habt ihr gewusst, dass Gott auch ein Auto fährt? Ja. Gott fährt auch ein Auto. Das sehen wir gleich hier an der Stelle. Und zwar keinen VW, sondern einen SGW. Und zwar selbstgemachte Wolken. So heißt es im Psalm 104, Vers 3, du machst die Wolken zu deinem Wagen. Wir haben vorhin ein bisschen was schon gehört aus dem Psalm 104. Und diesen Wagen, dieses Auto, könnte man sagen, das feiert Gott auch. Gott schuf generell eine Welt, über die er sogar selbst staunt. Und darum geht es heute. Und in Anbetracht der Situation, die Ruth hat es auch schon gesagt, was in Israel und um Israel passiert, es ist so ein bisschen ein Spagat, Erntedank zu feiern und das zu wissen. Aber ich denke, es ist okay, sofern wir das nicht aus einer Gleichgültigkeit heraus tun, so, ey, wir machen halt unser Ding, wir feiern, egal was woanders ist. Und ich denke, es ist okay, weil wir nicht vor allem die Gabe feiern, sondern den Geber. Alle Gabe soll zum Geber führen. Und wenn wir in der aktuellen Zeit empathisch sind mit Juden, nicht nur in Israel, sondern auch weltweit, mit seinem auserwählten Volk, dann passt es auch wiederum zur Erntedank, dass man nicht alles für selbstverständlich nimmt. Der Psalm 104 beginnt mit einer Selbstaufforderung, Gott zu preisen. Wir wissen ja, dass Gott es wert ist und würdig ist, gepriesen zu werden, aber es tatsächlich zu tun, ist ein anderes Paar Schuhe. Da muss man aktiv werden. Gestern haben sich ein paar Leute hier getroffen, um einen Lobpreisabend zu machen. Richtig cool, man muss aktiv was machen, damit man auch tatsächlich preist. Und zur Hilfe, weil der Psalmist auch weiß, okay, das ist nicht immer automatisch, schaut der Psalmist die Schöpfung an und staunt. Und wir preisen Gott, weil wir über das staunen, was er geschaffen hat. Um das geht es im Psalm 104, Verse 5 bis 9, geht es ein bisschen darum, dass er damals schon geschaffen hat und Naturgesetze definiert hat. Und das ist bewundernswert. Kann vielleicht jemand Stühle? Ja. Das dauert noch lang. Länger. Nee, schön, dass ihr da seid, Jana und Paul. Genau, also Versen 5 bis 9 um Naturgesetze und wie Gott die definiert hat. Dann 10 bis 18, dass nach wie vor alles ist und funktioniert und auch Neues entsteht, dass das Gottes Sache ist, dass Ernte nie aufhören wird, dass Gott in die Natur so ein Versorgungspotenzial hineingelegt hat. Also Vers 14, Gras lässt du sprossen für das Vieh, das sind irgendwie so Zusammenhänge, Pflanzen, dass der Acker für das Menschen, aus dem er Nahrung für sich schafft. Und dann auch in Vers 19 bis 23 so gewisse Abläufe, dass Mond aufgeht, Sonne läuft und so weiter, dass der Mensch zur Arbeit geht. Das sind Abläufe, die Gott hineingelegt hat, die Gott programmiert hat. Und wir wollen das Wunder Schöpfung nicht für selbstverständlich nehmen heute. Aber womit uns der Psalmist begegnet, ist nochmal was anderes. Nämlich Gott selbst freut sich an seiner Schöpfung. Und darauf wollen wir uns heute konzentrieren. Wir lesen das gleich am Anfang in der Bibel, in Genesis, nachdem er die Welt erschaffen hat, schon zwischendrin immer was gut. Als die Welt vollkommen, also abgeschlossen war mit Mann und Frau, hat er gesagt, es war sehr gut. Er freut sich da schon. Und genauso auch in unserem Vers, der heute so ein bisschen der Schlüsselvers ist, im Psalm 104, Vers 31, da heißt, er möge sich freuen an dem, was er schuf. Aber warum freut er sich an seiner Schöpfung? Der Frage wollen wir nachgehen. Das erste ist, Gott freut sich an seinen Werken oder an seiner Schöpfung, weil sie ein Ausdruck seiner Herrlichkeit sind. Der erste Punkt, der ist ein bisschen verwirrend, was ist denn Herrlichkeit überhaupt? Bevor wir da hinkommen, Psalm 19, Vers 2, also nochmal ein anderer Psalm, der macht es ganz deutlich. Da heißt, der Himmel rühmt die Herrlichkeit Gottes und die Wölbung bezeugt des Schöpfers Hand. Also die Schöpfung ist ein Ausdruck der Herrlichkeit Gottes. Herrlichkeit versucht mal zu erklären, drei Ansätze mal, wie man es formulieren könnte. Herrlichkeit bezeichnet das, was eine Person Ansehen und Macht verleiht. Er sagt, wow, beeindruckend. Die Herrlichkeit Gottes ist alles von Gott, was Gott als Gott ausmacht und zeigt uns, dass es wert ist, von uns angebetet zu werden. Oder anders gesagt, es ist die Schönheit, die sein Charakter ausstrahlt aus allem, was er ist. Und so ist der Psalm 104 ein Psalm, der hauptsächlich die Freude ausdrückt, die Gott an seiner Schöpfung hat. Nicht die der Mensch hat, der Psalmist beobachtet es, aber er drückt es eigentlich aus in der Art und Weise, dass Gott sich an dem freut. Und der Schlüsselvers im Psalm 104, Vers 31, da heißt, ewig bleibe Jahwes Herrlichkeit. Er möge sich freuen an dem, was er schuf. Und dieses möge in der Übersetzung, die ich hier habe, ich habe neue evangelistische Übersetzung, aber ich habe auch nochmal die Elberfelder Übersetzung hingefügt. Dieses möge, das ist nicht irgendwie vielleicht, nicht ich hoffe, bin mir aber nicht ganz sicher. Genauso, also das ist nicht, sondern es ist eine Gewissheit. Es ist eine Gewissheit genauso, wie ich nicht einfach hoffe, dass Gottes Herrlichkeit nie aufhört, sondern da bin ich gewiss, da bin ich mir sicher, weil die Bibel uns das vermittelt. Die Herrlichkeit Gottes, die wird nicht aufhören, die bleibt, die ist felsenfest und die Bibel bestätigt es und festigt es. Und sie sagt sogar, das wird noch viel mehr Ausmaß annehmen. Zum Beispiel Habakuk heißt, die Erde wird gefüllt sein von der Herrlichkeit Gottes. Und genauso wie das felsenfest ist, dass Gottes Herrlichkeit nicht aufhört, genauso ist dieses möge eigentlich eine Gewissheit, dass Gott sich an seiner Schöpfung freut. Und daher denke ich, ist zwischen beiden so eine Verbindung. Gott freut sich an seinen Werken, an seiner Schöpfung, weil sie Ausdruck seiner Herrlichkeit ist. Oder Vers 31 kann uns auch anders formuliert sagen, solange Gottes Herrlichkeit besteht, wird er sich an seinen Werken erfreuen. Und diese Herrlichkeit bleibt ewig und deswegen wird er sich ewig an dem erfreuen. So, der erste Punkt, weil sie Ausdruck seiner Herrlichkeit ist. Das zweite, Gott freut sich an seinen Werken, weil sie seine unvergleichbare Weisheit zeigen. Wir wollen heute staunen über die Schöpfung und Gott dafür preisen. Und ich habe mich gefragt, wie sehr würden wir staunen, wenn die Schöpfung gestern erst gemacht worden wäre? Wie sehr wären wir fasziniert über das. Wir verlieren das ein Stück weit. Wie sehr werden wir über Gottes Weisheit fasziniert sein und ihn dafür preisen. Im Vers 24 äußert, dass Gottes Werke zahlreich sind. Und im Zentrum dann, die nächste Folie, da heißt dann, du hast sie alle mit Weisheit gemacht. Ab Vers 14, die anderen Verse, da staunt der Psalmist, dass das alles irgendwie zusammenspielt. Wir sind gesegnet, dass alles so funktioniert, wie es funktioniert. In der Natur, in verschiedenen Bereichen, aber schon allein für sich allein betrachtet der Mensch. Esra und Griwa, um die es heute auch noch geht, da können wir Gott preisen, wie beide wunderbar gemacht worden sind. Wie das funktioniert, nicht nur bei uns allen hier schon, sondern jetzt sind da wieder zwei neue Leute gekommen in diese Welt und bei denen funktioniert es auch. Das hat sich Gott ausgedacht in seiner Weisheit. Und interessant, gerade im Vers 30, das haben wir jetzt hier nicht, da heißt es, du sendest deinen Lebensgeist, sie werden geboren, so erschaffst du auf der Erde ein neues Gesicht. Das passiert eigentlich ständig. Die Erde als Summe bekommt ständig ein neues Gesicht, weil ständig Neues entsteht, neues Leben entsteht. Das ist nicht nur eine Weisheit, die irgendwann angefangen hat und mal ein Kunstwerk präsentiert worden ist, sondern es ist was, wo ständig was passiert noch. Oder ein anderes Bild noch, wie wir über die Weisheit staunen können. Ein Beispiel, der Blinddarm. Ganz lange haben Wissenschaftler gesagt, der ist eigentlich für nichts gut, wir wissen nicht, womöglich schon für irgendwas, aber keine Ahnung. Und heute sagen Wissenschaftler, der ist sehr, sehr wichtig. Sicher noch manche Sachen, wo man herausfinden muss. Aber es ist so, dass dieser Blinddarm wichtig ist, dass wenn man krank wird und Körperflüssigkeiten verliert und einfach alles entleert ist, dann kommt dieser Blinddarm in Aktion und startet seine Rettungsaktion, dass er gesunde Bakterien, die dort gespeichert sind, wieder freigibt, damit das Verdauungssystem wieder auf Schwung kommt. Also sehr, sehr sinnvoll. Und das Interessante oder das Wunderbare ist, Gott hat nicht nur eine geniale Idee, eine Sache, die er weise gemacht hat, sondern wir lesen es in Vers 24 nochmal, wie zahlreich sind deine Werke, Jahwe. Und vor deinen Schöpfen ist die Erde erfüllt. Und da gibt es zum Beispiel die Beluchistan-Zwergspringmaus. Die ist faszinierend. Die wiegt gerade mal so viel wie eine 5-Cent-Münze. Ist mega klein, faszinierend, alles da. Oder dann gibt es Alligatoren, die sich in Amerika, wenn es zu kalt wird, schockgefrieren lassen. Und so überdauern und dann, wenn es wieder auftaucht, dann kommen sie aus ihrem Tiefschlaf heraus. Und die Schnauze ist natürlich oben, dass sie trotzdem Luft kriegen. Oder, ein bisschen näher zu uns noch, die europäische Wasserspinne. Die braucht Sauerstoff zum Atmen, aber lebt unter Wasser. Sie geht an die Wasseroberfläche und durch ihre Haare schafft sie es, durch eine gekonnte Bewegung eine Luftblase an ihrem Körper festzusetzen, geht nach unten, wo sie bei Schilf eine Blase gesponnen hat und streift die Luftblase dort innen drin ab, um dort dann zu leben unter Wasser. Krass. Und die Zahl geht noch viel weiter. Jährlich werden neue Spezien entdeckt, die wir als Menschen bisher noch nicht gekannt haben. So ist zum Beispiel 2022 dieser Rosenschmuck-Lippfisch in den Malediven entdeckt worden. Also viele andere Entdeckungen sind nicht so schön, aber das ist ein schönes Exemplar der neuen Entdeckungen. Und davon, von diesem Viech, wusste der Psalmist nichts. Und wir wissen von vielen Dingen, die inzwischen entdeckt sind, auch nichts. Und Gott denkt sich, ja, liebe FCG, und ich habe mich noch bevor dieser Fisch entdeckt worden ist, schon über 10.000 Jahre daran erfreut, bevor überhaupt irgendjemand von dessen Existenz wusste. Und es werden täglich nicht nur neue Sachen entdeckt, sondern es entstehen täglich neue Dinge. Nicht nur durch Fortpflanzung und biologische Abläufe und dass sich Arten auch irgendwie verändern, sondern zum Beispiel hier ein Bild von Teleskop, also summiertes Bild von mehreren Teleskopbildern. Das nennt sich Säulen der Schöpfung, wo ein Nebel ist an Gas und wo diese roten Punkte sind, da entstehen neue Sterne. Neue Sterne werden jederzeit ständig neu geboren. Also die Schöpfung, was Gottes Werk sind, das kommt immer wie Neues dazu, Dinge, die noch gar nicht da waren. Also Gott erfreut sich an seinen Werken, weil sie Ausdruck seiner unvergleichbaren Weisheit sind. Und dann das Dritte, Gott freut sich an seinen Werken, weil sie ihn preisen. Im Psalm 148 ruft der Schreiber die Schöpfung auf, selbst Gott zu preisen. Er sagt, lobt ihn Sonne und Mond, lobt ihn ihr leuchtenden Sterne, lobt ihn all ihr Himmel und du Wasser da oben am Firmament. Sie alle sollen loben den Namen Jahwes, denn sie alle entstanden durch sein Gebot. Jawohl, Amen. Was ist damit gemeint? Man kann natürlich sagen, ja, Sonne, Mond und Sterne, die existieren und sie bringen den Menschen dazu, weil sie etwas von Gott offenbaren, dass der Mensch Gott preist. Und das sagt der Psalm 19 auch klar aus, dass das dazu führt, dass der Mensch Gott preist. Aber hier steckt noch mehr drin, dass die Schöpfung selbst Gott preist. Nämlich im Psalm 148 geht es nämlich weiter, nämlich was machen wir sonst mit dem Vers 7, wo heißt, lobt den Herrn von der Erde her, ihr Seeungeheuer und alle Fluten. Also Seeungeheuer und Fluten werden nicht den Menschen dazu bringen, Gott zu preisen, sondern einfach, weil sie existieren, preisen sie selbst Gott. Und ähnlich ist auch im Psalm 104. Da geht es um Eins- und See-Ungeheuer oder um Ungeheuer. Vers 26, auch der ungeheure Leviathan, den du erschufst, um mit ihm zu spielen. Also die Schöpfung preist Gott nicht, weil es den Menschen zum Preisen bringt, sondern einfach, weil es existiert. Einfach, weil Gott es für seiner selbst willen als Genuss, als Freude erschaffen hat. Und jetzt ist es doch so, vieles der Schöpfung entgeht uns ja total. Wir werden vieles gar nicht sehen. Es existiert, beziehungsweise Gott schuf es einfach, weil Gott davon weiß und er sich dran freut. Ich bin überzeugt, es gibt Wiesenblumen, wo Blumen hochkommen, blühen und wieder verwelken und kein Mensch hat es gesehen. Gott macht es einfach für sich selbst. Oder ich glaube, wir werden nicht, bis Jesus wiederkommt, bis ans Ende des Universums gesehen haben mit Teleskopen. Ich weiß nicht, ob es ein Ende gibt oder nicht, keine Ahnung, das übersteigt meine Vorstellungskraft, aber wir werden es nicht schaffen, bis dorthin zu sehen. Oder die Tiefen des Meeres. Da die nächste Folie mit dem U-Boot. Wir kennen das Universum heute besser als unsere eigenen Ozeane eigentlich. Und deswegen gibt es hier so U-Boote, die das ergründen und wöchentlich oder jährlich neue Dinge entdecken. Oder eben dieser Leviathan. Das alles ist, weil Gott sich selbst dran freut. Also es ist nicht nur für uns gemacht, sondern für ihn. Und bildlich drückt es im Psalm 104 die Verse 2 bis 4 aus. Da blende ich einfach die Verse ein, aber lese sie nicht vor. Das erste ist, die Schöpfung ist für ihn gemacht, weil es wie ein Kleidungsstück ist. Wenn ein Kleidungsstück schneidern, um es selbst anzuziehen. Man könnte sagen, Gott hat sich aus einer Lichterkette ein Kleid gewebt, das er anhat und womit er auch Aufmerksamkeit erregt. Oder er hat den Himmel als sein Zelt benutzt. Oder er hat ein Wasserbett. Also kannst einfach durchklicken, dass man immer gehighlightet sieht. Genau, dann das nächste. Also ein Wasserbett. Dann das nächste, Wolken als ein Fahrzeug. Oder Sturm als Düsenflieger. Dann den Wind als Telefon. Und Feuer als seinen Gehilfen. Das hat Gott gemacht, alles die Schöpfung, um sich selbst daran zu freuen, weil es ihn preist. Und das sehen wir auch im Vers 27. Da heißt es, alle deine Geschöpfe warten auf dich, dass du ihnen Nahrung gibst zur richtigen Zeit. Also auch diese Abhängigkeit, die wir haben, die ist eine Form der Anbetung, die Gott preist. Das heißt, an der Stelle, ich glaube, es ist in Kolosser, dass alles zusammenhält und besteht durch Jesus Christus. Wenn Jesus nicht wäre, wird alles auseinanderfallen. Dann das vierte, Gott freut sich an seinen Werken, weil sie seine unvergleichbare Macht zeigen. Der Jesaja schaut zum Himmel auf und fordert uns auf, es ihm nachzumachen. Und er sagt, hebt eure Augen und seht. Wer hat die Sterne da oben geschaffen? Und er hatte noch kein Teleskop. Er lässt hervortreten ihr Heer, abgezählt und mit Namen gerufen. Durch die Macht des Allmächtigen fehlt keiner davon. Also diese Sterne, die zeigen, Gott ist mächtig. Hier ein Foto vom James Webb Space Telescope von der Phantomgalaxie. Faszinierend. Und wenn Jesaja verblüfft war von dem, was er sah an Sternenhimmel, wo heute tagtäglich Sterne dazukommen, manche ausglühen, wie sollte dann unsere Reaktion sein? Und was ist das Universum anderes als die klarste Demonstration, dass Gott unglaublich, unvergleichlich, unvorstellbar weise, mächtig und groß ist. Und das führt uns zum letzten Punkt. Gott freut sich trotzdem an seinen Werken, weil sie über sich hinweg auf Gott selbst weisen. Also weil sie uns doch auch in Anbetung bringen. Das ist trotzdem auch ein Grund. Gott will, dass wir über seine Schöpfungswerk staunen, aber nicht um der Schöpfung selbst willen, dass wir staunen und fertig, sondern es soll uns dazu führen, dass wir über Gott staunen. Wenn das Werk seiner Hände so voller Weisheit und Macht und Schönheit ist, wie muss erst dann dieser Gott selbst sein? Wie umwerfend wird es sein, nicht nur seine Werke zu sehen, die seine Herrlichkeit widerspiegeln, sondern ihn selbst als Schöpfer wirklich zu sehen. Und so ist es nicht mal eine Milliarde Galaxien, die die Seele des Menschen wirklich sättigen kann. Sondern Gott allein ist der Einzige, der unsere Seele stillen kann. Und daher endet der Psalm mit den Worten, Verse 33 und 34, mein Leben lang will ich Jahwe besingen, will meinem Gott spielen, solange ich bin. Möge ihm gefallen, was ich erdachte, denn auch ich freue mich an ihm. Am Ende werden es nicht Meere oder Berge oder Schluchten oder Wolken oder Galaxien sein, die unser Herz mit Staunen erfüllen, unseren Mund mit ewigem Lobpreis füllen, sondern Gott selbst wird es sein. Und die Schöpfung weist uns jetzt schon darauf hin. Und deswegen möchte ich schließen noch zur Segnung hinführend. Das ist ein Wunsch, den wir diesen zwei Kindern auch wünschen, dass wie in Vers 1 heißt, zu dem Punkt kommen dürfen eines Tages, Jahwe, mein Gott, du bist sehr groß. Wenn sie selbst entdecken, was sie können, wenn sie die Schöpfung entdecken und Fähigkeiten entwickeln, dass sie sagen können, Jahwe, mein Gott, du bist sehr groß. Und wir wollen ihnen auch mit diesem Psalm einfach zusprechen, wie es im Vers 28 heißt, du öffnest deine Hand, sie werden an guten Dingen satt. Diesen Zuspruch möchten wir den beiden geben und Gott freut sich an diesen beiden, genauso wie an dem Rest der ganzen Schöpfung. Deswegen fasse ich nochmal kurz die Punkte zusammen. Gott freut sich an seinen Werken oder an seinen Schöpfungen, weil sie Ausdruck seiner Herrlichkeit sind, weil sie seine unvergleichbare Weisheit zeigen, weil sie ihn preisen, weil sie seine unvergleichbare Macht zeigen und weil sie über sich hinweg auf Gott selbst weisen. Ich bete noch. Du großer Gott, wenn wir die Welt betrachten, dann staunen wir über das, was du gemacht hast. Und wir erfassen noch so wenig von dem, wie weise du die Welt gemacht hast. Wir staunen und sehen ein Stück weit deine Herrlichkeit. Und wir sehen, oder es führt uns dazu, dass wir dich preisen. Und wir haben auch gesehen, das alles hast du nicht nur für uns gemacht, dass wir dich preisen als so eine Rechnung. Du machst schöne Dinge, dass wir uns freuen und du dadurch gepriesen wirst, sondern du hast das alles für dich selbst schon gemacht. Du freust dich daran. Du freust dich an jedem Einzelnen von uns und an allem, was wir sehen und nicht sehen in dieser schönen Welt. Und eines Tages, da werden wir nochmal viel mehr verstehen, wie machtvoll du bist, wie herrlich du bist, wenn wir dir selbst begegnen. Und so danken wir dir an diesem Erntetag, Erntedank-Gottesdienst, dass wir dir danken dürfen für diese Schöpfung und dir danken dürfen, dass du sie so wunderbar gemacht hast. Amen.